Ich freue mich, mit euch heute mal wieder das Wort teilen zu dürfen. An Pfingsten, wenn man da die Predigt zusagt, da denkt man ja, Predigttext bestimmt, Anfang Apostelgeschichte. Und war dann doch, ja, nicht überrascht, aber nicht weniger bekannte Worte sind heute zum Predigttext ausgewählt worden, dem ich dann gerne folge. Könnte noch jemand mir... Vielen Dank. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Zeit, wo dieser Predigttext, wo Jesus diese Worte gesagt hat, auf was sich das bezieht. Das alles ist rund ein halbes Jahr vor der Kreuzigung, bei dem letzten Laubhüttenfest davor, also gegen Ende seines Dienstes. Aber bevor wir in die Zeit gehen, ich möchte euch doch den Text vorlesen und ihr lest ihn einfach mit. Um das geht's nämlich in Johannes 7, Verse 37 bis 39. Ich habe den vorgegebenen Predigttext um einen Vers erweitert, weil genau da der Durst drin vorkommt, der Durst, den die Welt hat. Ich lese uns den Text, ihr lest mit hier vorne. Am letzten Tag dem größten Tag des Festes trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Also, es geht um das Laubhüttenfest. Wie gesagt, rund ein halbes Jahr vor dem Passafest, wo dann Jesus gekreuzigt wurde. Es war in der Zeit, wo er schon wirklich gewirkt hat in dem Land, wo er umhergezogen war als Prediger, wo er schon oft Zeugnis gegeben hat von sich und von dem Vater und auch von seinem Anspruch, Messias zu sein. In den Versen davor, da wurde aufgefordert: Geh doch jetzt da hoch nach Jerusalem zu diesem Fest und zeig mal, wer du bist, zeig mal, was du kannst, zeig uns, dass du der Messias bist. Jesus lehnt das aber ab. Er ließ sich da nicht drängen, zu diesem Laubhüttenfest zu gehen, und er schickt seine Jünger voraus. Die gehen dann dorthin, aber er geht ihnen nach, beziehungsweise er geht dann zu diesem Fest, aber völlig ohne Öffentlichkeitswirksamkeit. Und eben dort auf diesem Fest, da macht er eben seinen Anspruch geltend, Messias zu sein und von Gott gesandt zu sein. Und er macht Folgendes, er zeigt die drei Probleme der Menschheit auf, die gelten damals wie heute. Wer eine Bibel hat, kann ja da mitlesen, ich projiziere es euch. Das erste Problem: die Menschen sind über Jesus verwirrt. Na, die einen sagen dies, die anderen sagen das. Er redet in der Öffentlichkeit und keiner verbietet es ihm. Aber warum auch? Ist doch der Messias. Aber er sagt dann dort: Ihr meint mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Und eben dort macht er seine Göttlichkeit, den Anspruch seiner Göttlichkeit geltend. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch ihr kennt ihn nicht. Das ist so eine richtige Klatsche, ihr kennt ihn nicht. Die Menschen sind damals wie heute verwirrt über Jesus. Und sie haben unterschiedliche Ansichten über Jesus. Vers 30 bis 32. Die einen sagen, das ist der Messias, und die anderen sagen, aber wird er nicht etwa mehr Wunder tun? Und woher kommt denn der überhaupt? Sie haben unterschiedliche Ansichten über Jesus, damals wie heute. Und das dritte Problem der Menschheit, die Menschen nehmen Jesus nicht ernst. Oder MacArthur sagt dazu, das Problem der hinausgezögerten Bekehrung. Ich habe es nochmal markiert, damals wie heute. Er sagt, ich gehe dorthin, wo ihr nicht hinkommen könnt. Und wenn er mal dort ist, gibt es ein zu spät. Das galt damals und es gilt auch heute noch. Nun, das Laubhüttenfest, vielleicht noch ein paar Worte zum Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war eines der drei Wallfahrtsfeste, wo die Juden hinaufgepilgert sind nach Jerusalem. Deshalb gibt es auch die Psalter, die Stufenlieder. Die haben dabei immer Psalm 120 plus, nicht plus, Psalm 120 bis 134 gebetet und gesungen. Immer drei Psalmen am Stück. Die gehören da immer zusammen. Könnt ihr mal zu Hause studieren. Das Passafest, Quatsch, das Laubhüttenfest war das größte, der Highlight in dieser Pilgerszene der Juden. Es ging 7 Tage lang, plus noch einen Abschlusstag. Und es wurde dort wirklich reich geopfert. Es gab dort Prozessionen. Es war das einzige Fest, wo Männer damals, die nicht Priester waren, in diesen Priestervorhof durften. Und dort sind die dann immer einmal um den Altar rumgepilgert mit dem Gebet von Psalm 118. Das ist auch ganz interessant, komme ich gleich noch zu. Und am letzten Tag, wo Jesus diese Worte spricht, der größte Tag, es war ein ganz besonderer Tag, weil der Priester vor Tagesanbruch und vor den eigentlichen Opfern ging runter zum Teich Siloa und schöpfte dort Wasser. Und dann gab es ein Trankopfer. Dieses Trankopfer sollte daran erinnern, dass Gott die Israeliten in der Wüste versorgt hatten. Das Laubhüttenfest ist ja das Symbol für die Bewahrung. Also diese Laubhütte soll symbolisieren, dass Gott sein Volk in der Wüste bewahrt hat, als nach dem Auszug aus Ägypten. Das sollte dort gefeiert werden. Hatte noch eine zweite Bedeutung, Erntedank. Für die Weinlese und für die Ernte wurde gedankt. Aber das große Ding war einfach die Bewahrung in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. Und in dieses größte Fest hinein, da sagt Jesus, und die Leute, die hatten das noch so vor Augen, dieses Trankopfer, dass Gott der ist, der erquickt, und dem gibt man das Trankopfer in dieses Fest hinein, sagt Jesus, und das ist für mich irgendwie, da wird es einfach immer noch tiefer, wenn man das drumherum so ein klein wenig betrachtet. Da sagt er, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Am Ende dieses Gottesdienstes, der immerhin eine Woche lang ging. Und ich sage es jetzt schon, ich wünsche mir, dass hier nachher keiner zum Gottesdienst rausgeht, dass jemand noch dastehen muss, wenn du jetzt noch Durst hast, komm zu mir. Ich wünsche mir, dass unsere Gottesdienste wirklich uns füllen, dass wir diesen Durst stillen können mit dem, was wir brauchen. Und so ähnlich war das damals dort auch. Jesus kommt und sagt, habt ihr noch Durst? Wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und dann werden Ströme fließen. Und das alles, das gucken wir uns jetzt an. Ich denke, damals wie heute darf da drüber stehen, warum nehmt ihr nicht? Jesus redet in die Herzen hinein, warum nehmt ihr nicht? Jesus provoziert. Ihr habt es jetzt mal der Durst der Menschen genannt. Jesus Christus provoziert, damals wie heute. Ich glaube, wenn nachher jemand unten steht und uns quasi von dem nochmal von was Besserem überzeugen möchte, als das, was wir in unserem Gottesdienst hier und heute und auch sonst in unseren Gottesdiensten erleben, wenn wir das nötig haben, dann wird es schwierig. Genau das tut hier Jesus. Am Ende des Festes noch Durst zu haben, und alle hatten gerade noch das Trankopfer vor Augen, das gerade getan wurde. Und mindestens die Pharisäer, die Gelehrten, die kannten das Wort aus Jesaja 58,11. Da steht es mit dem Durst und mit der Quelle, die wir gerade gelesen haben. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an den Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Das kannten die Gelehrten. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang das geschrieben wurde? Jesaja 58? Die wussten das. Das ganze Kapitel geht über echtes Fasten, über echte oder falsche Frömmigkeit. Und Jesaja wird dazu aufgerufen, hey, ruf's in mein, nicht zurückzuhalten, ruf's in mein Volk hinein. Er sollte das laut machen, er sollte das proklamieren. Und das Volk sagte, hey Gott, was hast du? Wir fasten doch. Und er fordert aber sein Volk dazu auf, ihm wirklich mit ganzem Herzen zu folgen und ein echtes Fasten an den Tag zu legen. Und das wussten die. Und Jesus provoziert mit diesem wahren Fasten. Ja, aber nicht nur damals. Also wir dürfen einfach feststellen, die Frömmigkeit, die damals an den Tag gelegt wurden von den Menschen, das war wirklich eine Frömmigkeit. Aber offensichtlich hatte sie den Durst nicht gestillt. Sonst hätte Jesus das nicht sagen müssen. Wenn jemand noch Durst hat, der kommt zu mir. Aber vielleicht ruft er das auch in die heutige Zeit hinein, in unsere Gemeinden hinein, wenn wir hier rausgehen und immer noch Durst haben, komm zu mir. Immer die Frage gestellt, wie versuchen die Menschen ihren Durst zu stillen? Und das ist dann ganz interessant, wenn man so nach Heilung und Spiritualität googelt, dann kommt man ganz schnell mal auf diese Seite hier. Esoterikmessen Stuttgart. Da dachte ich, wow, gucken wir mal ein Programm an. Und das Programm, nur ein ganz kleiner Auszug. Ihr seht da, der Weg der Schamanin. Reise in ein vergangenes Leben. Spüre die Kraft der Trommel. Heilen mit Engeln. Ihr Lieben, die Menschen da draußen, die haben Durst nach Heilung. Die haben Durst nach Spiritualität, nach Verbindung mit Gott. Das hat Gott in uns hineingelegt. Aber bei all dem, das Löschen der vorgeburtlichen Traumatisierung, ja, die sind traumatisiert und kommen nirgendwo zur Ruhe. Nirgendwo wird dieser Durst gestillt. Oder in Religionen, Hinduismus, Buddhismus, auf der ganzen Welt suchen die Menschen Gott. Ich kam dann hier auf einer Seite von einem Imam, also von einem islamischen Prediger vorbei, und der sagt dann, die obigen Verse bezeugen, dass Allah sich an seine Versprechen halten wird, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Beispielsweise werden den gläubigen Männern und Frauen wundervolle Gärten versprochen, aber nur unter der Bedingung, dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Genau das ist der Punkt. Wann weiß man denn, dass Allah zufrieden ist? Der Durst wird auch hier nicht gestillt. Ja, viele haben auch versucht, ihren Durst zu stillen mit, ja, ich sag's, mit schnellen Autos, mit einem tollen Urlaub oder auch mit Süchte und Drogen, mit Alkohol, mit Spielsucht, vielleicht mit Zocken vorm Computer oder am Handy. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Ich fand es so bezeichnen, dass einmal ein Alkoholiker gesagt hat, die Leute, die sehen immer nur, dass ich trinke, aber keiner fragt nach meinem Durst. Vielleicht gibt uns das auch mal eine neue Perspektive, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern genau das zu tun, was diesen Durst stillt, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Wir sind gerne dran zu verurteilen. Die Leute, die haben Durst. Ich bin ja in einem Job, wo ich jeden Tag unheimlich vielen Menschen begegne und oftmals können die gar nicht anders als mir zuhören. Aber ab und zu darf auch ich zuhören. Ist so. Und die Leute, die bedanken sich für die Kärtchen, die Moni betreut von Marburger Medien, und ich habe noch andere Bibelkärtchen da liegen, und sagt neulich, noch nicht lange her, 2-3 Wochen, sagt doch ein Patient zu mir: Ach, ich bin so dankbar, dass Sie mir geholfen haben. Und es ist immer so schön bei Ihnen, vor allem dann im Wartezimmer, das Eck, immer so schön mit den christlichen Kärtchen. Die nehme ich immer ganz gern mit und lese sie auch ganz gern. Ja, und ich gehe dann auch immer jeden Sonntag in die Kirche und ich finde es so schön, diese Gemeinschaft, die man dort hat. Habe ihn dann versucht, ein bisschen tiefer zu fragen, aber ihm war einfach die Gemeinschaft wichtig und das Christlichsein. Ich bin mir sicher, dieser Mann hat keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Sein Durst wird nicht wirklich gestillt. Das hat er mir ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Menschen haben Durst und deshalb ist die Verkündigung so wichtig. Manche merken, wie älter werden die Menschen, die das Durstgefühl lässt nach. Manche Menschen merken gar nicht ihren Durst, aber sie versuchen ihn zu stillen mit allem Möglichen, was schnell ist, was Adrenalin gibt. Und nirgendwo finden sie dort diese Erfüllung. Denn Jesus Christus allein stillt diesen Durst. Das proklamiert hier Jesus, das nimmt er für sich in Anspruch. Wer zu mir kommt, durch den werden Ströme fließen. Ich bin der, der Durst stillt. Kommen wir gleich noch drauf. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken, sagt er. Was Ähnliches kommt schon in der Bergpredigt vor. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Schon dort macht Jesus auf sich selbst aufmerksam. Wer zu ihm kommt, wird nicht mehr hungern und dürsten. Alle, die wollen, steht auch hier. Da wird keiner dazu gezwungen, die nach der Gerechtigkeit hungern. Und ganz interessant ist auch noch die Diskussion, die immer wieder mit unserem Herrn entstehen, in Johannes 6, nach der Speisung der 5000. Da diskutieren die, und hier ganz am Ende von Vers 30, doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Hey, der hatte gerade 5000 und noch viel mehr satt gemacht. Wisst ihr, wer war es? Oliver Haumann hat hier gepredigt über die Heilungsgottesdienste, die es auf der ganzen Welt gibt. Und auch immer wieder im K3N wird ganz groß beworben in Nürtingen, Heilungsgottesdienste. Wunder, das mag sein, dass unbestritten, Gott macht Heil und er tut die Wunder. Aber diese Wunder zur Schau zu stellen, das hat noch niemanden zum Glauben geführt. Diese Wunder stillen auch nicht den Durst. In Johannes 6, Vers 35 sagt er dann auf diese Gegebenheit hin, wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist diese Aussage oder noch weitere Zusagen. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Das ist das, was deinen Hunger stillt. Diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus, wo ein ewiges Leben in der Herrlichkeit beginnt. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Genau hier stelle ich dir die Frage, hast du diese lebendige Beziehung? Bist du immer wieder dran, durstig zu sein und du bekommst diesen Durst nicht gestillt? Dann komm zu Jesus. Er ist der, der diesen Durst stillen wird. Ich denke, wir werden alle immer wieder durstig werden. Auch wir als Christen, die wir mit Jesus gehen, spürst du nicht immer wieder diesen Durst? Nicht nur den, wenn du zu wenig getrunken hast, wenn du morgens aufstehst? Wie viele stehen im Glauben und sind ausgetrocknet? Also ich komme mir manchmal so vor. Und ich nehme für mich in Anspruch, genau an dieser Quelle immer wieder ganz bewusst zu sitzen und dorthin zu gehen, um zu trinken von diesem lebendigen Wort. Und doch fühle ich mich so oft ausgetrocknet. Ich denke, wir alle haben diesen Durst. Wenn du mal in dein Leben schaust, bist du nicht auch immer wieder durstig? Ich bin's. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hält uns denn ab, dieses Wasser wirklich so zu trinken, dass wir keinen Durst mehr haben? Ich gebe uns einige Beispiele, was uns abhalten kann oder was dazu führen kann, dass wir austrocknen, wo wir dann immer wieder nötig haben, zu dieser Quelle, zu Jesus Christus zu gehen. Also ich muss einfach sagen, bei mir ist es oft die Arbeit. Auch wenn die Silke und ich sehr oft in Urlaub gehen und dann einfach nicht da sind und uns versuchen, dort rauszunehmen, wenn ich bei der Arbeit bin, dann stelle ich fest, mir wird es einfach sehr oft zu viel. Aber ich stelle dir die Frage, ist es vielleicht nicht manchmal auch so? Und du stellst die Arbeit vor die Familie hin? Oh Moment, meine liebe Frau, kümmer du dich mal, ich bin noch bei der Arbeit, muss das noch erledigen, ganz dringend. Ich möchte es nicht mehr tun. Ich musste lernen, diesen Kuli abends auch mal fallen zu lassen und den Behandlungsplan am nächsten Tag zu schreiben. Und bis dahin, es ist die Welt tatsächlich noch nicht untergegangen. Die Praxis besteht noch. Oder sind wir manchmal dran, alles aus uns selbst herauszumachen? Wer macht es in deinem Leben? Gehst du zu dieser Quelle, um zu trinken, oder versuchst, selber zu strampeln? Gibst du deine Probleme ab? Oder welche Vergnügen halten uns ab, zu dieser Quelle zu gehen? Zu versuchen, diesen Durst irgendwo anders zu stillen? Vorher mal von schnellen Autos gesprochen. Ja, ich weiß, wenn mein Auto 200 PS weniger hätte, wird es sich immer noch bewegen. Aber es geht hier nicht um die Tatsache, dass wir, Jesus ist kein Spaßverderber und auch kein Spielverderber. Wir dürfen diese Dinge tun, nur ist die Frage der Priorisierung in deinem Leben. Wenn ich stundenlang im Keller sitze und Gitarre spiele, ich kann es zwar immer noch nicht, aber ich mache es trotzdem, und dann keine Zeit mehr habe, mit meiner Frau unser Abendgebet zu sprechen, dann wäre da was falsch. Wenn du stundenlang irgendwelche Dinge tust, das dich abhält vom Gebet, sowohl in deiner stillen Zeit als auch mit deiner Familie, dann läuft was falsch in deinem Leben. Ist Jesus deine einzige Quelle oder gibt es ein Jesus und? So noch irgendwo was dazu? Wie gesagt, ich weiß davon, von was ich rede. Als Selbst und Ständiger kann einem die Arbeit abhalten. Aber ich lade euch ein, wirklich immer wieder über euer Leben nachzudenken, um zu priorisieren, die Familie vorne hinzustellen, um Gott vorne hinzustellen, damit du voll werden kannst mit dem, was Jesus dir geben möchte. Und deshalb heißt auch die Predigt, warum nehmt ihr nicht? Jesus bietet es dir an. Es ist oft nur ein ganz kleiner Schritt, aber wir gehen ihn nicht. Und darauf kommen wir zum nächsten Punkt. Gewaltiger Strom oder kleines Bächlein. Wenn du zur wahren Quelle gehst, dann wird dir verheißen, und welche Zusage ist das, welche gewaltige Zusage, Ströme von lebendigem Wasser werden aus dir herausfließen, aus deinem Innersten heraus. Ströme, kein kleines Bächlein, Ströme. Habt ihr schon mal vor einem großen Strom gestanden? Also der Denkendorfer geht über die Kirsch, da ist manchmal wadenhoch, da kann man durchgehen. Die Eich manchmal auch. Beim Neckar wird es schon schwieriger, aber wenn man mal so vor dem Amazonas steht, boah, Ströme werden fließen. Und wenn du zu Jesus kommst, dann bleibt es nicht bei der Stillung des Durstes aus deinem. Das hat die samaritanische Frau in der Geschichte erlebt. Ich lese einfach mal diesen Vers vor. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Was ging dort voraus? Jesus kam zur Mittagszeit in Samarien an einen Brunnen und eine Frau schöpfte dort Wasser. Sie tat es nicht abends, sondern in der Mittagszeit, damit sie dort alleine war. Und Jesus kommt zu ihr, deckt ihre Sünden auf und sie findet Trost. Und er sagt ihr genau das zu, dass wenn sie von ihm nimmt, dass sie nie wieder Durst haben sollte und dass sie zu einer Quelle wird. Und was ist aus dem entstanden? Sie ging zurück ins Dorf, sie hat ihre Wasserkrüge stehen lassen, ging zurück ins Dorf und hat es allen erzählt. Und die kamen und haben Jesus zugehört. Und die Menschen kamen zum Glauben. Das ist das, was wir tun sollen, es allen erzählen. Wenn wir beginnen, an diesem Strom unseren Durst zu stillen, an diesem Wasser, wo Jesus gibt. Und was steht hier noch? Es hört nicht auf, unaufhörlich fließt es hört nicht mehr auf. Und bis wohin? Bis ins ewige Leben hinein. Wie fantastisch ist das? Welche Zusage ist das? Ein Wasser, das unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben hinein. Und dieser Gedankengang von diesem Vers, der ist ganz einfach. Wer an mich glaubt, der wird zur Quelle. Und das ist genau das, was an Pfingsten passiert ist. Durch die Aussendung des Heiligen Geistes. Es ist nicht nur die Gemeinde entstanden am Anfang der Apostelgeschichte, sondern Pfingsten, da denken wir dran, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und er ist in dein und in mein Herz ausgegossen, mit dieser Sekunde, wo du beginnst, mit Jesus zu gehen. Und nie wieder, nie, nie wieder wird dieser Strom aufhören. Du wirst nie wieder austrocknen. Nie wird das Wasser fehlen. Nochmal zur Erinnerung, Jesaja 58, 11, das wussten alle, auch die Alten dort, in Anführungszeichen. Wie ein Wasserquell, dessen Wasser nie versiegt. Und diesen Zuspruch gibt's quasi, Gott hat gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet und wenn ihr bei mir bleibt, dann werdet ihr zu einem Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Im Himmel gibt's nur Freiwillige, das ist auch heute so. Ja, trockene Stellen gibt's auch in unseren Gemeinden. Wenn ich an unseren Rasen denke, der im Moment in vollem Saft steht, weil es seit Wochen da immer so schön drauf regnet, es wird immer wärmer. Wir haben ihn schön gedüngt und das wächst da vor sich hin. Unser Dolly, das Mähschaf, geht da jeden zweiten Tag drüber, der Mähroboter, und pflegt das und da freue ich mich dran. Aber im Sommer, wenn es lange nicht regnet, dann gibt es da trockene Stellen. Und da hält man dann an die trockenen Stellen doch mal die Gießkanne etwas länger hin, damit die trockenen Stellen wieder lebendig werden. Und ich glaube, genau so ist es in unserer Gemeinde auch. Wenn wir beginnen auszutrocknen, wenn wir beginnen, nicht das zu tun, wozu uns Jesus Christus berufen hat, ihm zu dienen, in unseren Gemeinden hinein, aber auch nach außen hin, dann wird es diese trockenen Stellen geben. Und die können wir bewässern. Wie geht das? Alle sind gemeint. Jeder hat Gaben. In 1. Petrus 4 steht, jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und wenn da steht, dass jeder dem anderen dienen soll, mit den Gaben, die er von Gott bekommen hat, dann haben auch alle Gaben bekommen. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade Gottes. Ich gebe euch einige Beispiele Beispiele von Geistesgaben kamen diese Woche in Idea, fand ich auch super. Gaben in die Gemeinde hinein. In Römer 12, 7 und 8 steht das. Da ist von praktischem Dienst die Rede, von der Gabe des Lehrens, von der Gabe der Seelsorge, von materieller Unterstützung, von Verantwortung, die wir tragen können. Und um die sich kümmern, die in Not sind, wird hier gesprochen. Ich finde es schön, dass es alles hier schon in der Gemeinde stattfindet. Und ich finde auch, wir sind da sehr bewässernd für ganz viele. Aber vielleicht gibt es auch noch trockene Stellen, die bewässert werden müssen mit deiner Gabe, die du noch in der Gemeinde einbringst. Vielleicht spielst du ein Instrument und traust dich noch nicht zum Musikteam zu gehen. Der Maris, die freut sich sofort und die Miri, die sitzen gerade hier vorne, kommt nachher zu ihr, bringt euch ein. Dienste, Gabe der Seelsorge, Gabe des Lehrens. Es gibt noch ganz viele andere Gaben in die Gemeinde hinein. Das sind Geistesgaben. Das Gebet gehört dazu, wie hier in Kolosser 1 und in 1. Timotheus werden wir auch zum Gebet aufgefordert. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele, ich kann die gar nicht alle bringen hier. Aber was so wichtig ist, wenn ihr euch einbringt, dann können wir hier auch zum Strom werden in der Gemeinde. Und es muss nicht einer alles tun. Deshalb sind wir Gemeinde. Deshalb haben wir einander. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und damit werden wir zu Quellen, auch für Nichtchristen, für die Welt. Dann kann es herausfließen aus unseren Gemeinden. Dann kann die Gemeinde ihren Missionsauftrag wirklich ausfüllen. Wir kommen da ganz zum Schluss nochmal drauf. Und ich würde mich so freuen, wenn wir noch weiter, ich meine, die Reihen, die werden in den Jahren, die werden immer voller. Und es freut mich, dass wirklich Menschen zum Glauben kommen, aus unserer Jugend heraus und auch in der Gegend. Aber ich glaube, wir sind absolut auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber wir dürfen da nicht nachlassen. Dieser Strom, der aus uns herausfließt, das ist das, was die Welt braucht. Ich habe es euch vorher gezeigt. Die Welt, die hat Durst danach. Deshalb müssen wir gemeinsam das tun. Gewaltiger Strom oder kleines Bächlein. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes, gebe ich euch noch einige Beispiele. Vielleicht das für mich eigentlich zwei ganz wichtige Beispiele. Du bist versiegelt und du bist Gottes Eigentum. In 2. Korinther 1, 22, er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Und wie oft ist der Teufel nicht dran und will dir genau das ausreden? Nein, du bist versiegelt. Früher, da gab es einen Siegelring, das war ein Unikat. Und es gab Siegelwachs, kennt jeder Zahnarzt, weil man so ab und zu für manche Dinge brauchen. Dieses Siegelwachs, das wird weich gemacht und es ist hochpräzise. Es ist nicht zu fälschen. Das ist, wenn das weich ist und dann abkühlt, wird es genau in dieser Form, ohne irgendeine Dimensionsänderung, abkühlen. Deshalb brauchen es wir oder haben es früher gebraucht als ähnlichem, wie mit einem Abdruck. Und da hat nur dieser eine Ring hineingepasst. Das ist die Bestätigung dafür, dass das, was dahinter kommt, dass dieser Brief wirklich ein Original ist. Und dieses Siegel, dieser Heilige Geist, der in dir wohnt, ist die Bestätigung, dass du das Eigentum Gottes bist. Steht auch in Epheser 3, 4, 30. Eine Auswirkung noch, eine Zusage für immer. Der Heilige Geist bleibt für immer. In 1. Johannes 2, 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und er bleibt in euch. Vorher haben wir gelesen, bis ins ewige Leben hinein. Genau das sind die Zusagen, die ich in euch hineinrufen möchte. Es sind noch andere. Gott spricht zu dir. Er fordert auf, kehrt um und lasst euch taufen. Nicht wegen der Taufe werden die Sünden vergeben, sondern wegen der Umkehr. Denn viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Wir haben bald einen Taufgottesdienst. Geh auf die Ältesten zu. Es ist immer dieselbe Reihenfolge, wenn wir beginnen, ein Leben mit Jesus zu leben. Das ist die Voraussetzung für die Taufe. Wird hier und an anderen Stellen immer wieder bestätigt. Und das ist die Auswirkung vom Geist. Der Heilige Geist, der korrigiert dich, werden aufgefordert und tut nicht, was Gottes Heiligen Geist es traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel. Der Heilige Geist, er korrigiert dich. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Er lässt sich deinen Vater, deinen Papa erkennen. Da möchte ich noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, lieber Vater ruft. Abba. So sagen die Hebräer Papa zu ihrem Vater, ich frage dich das deshalb, weil das mir erst vor ganz kurzem aufgefallen ist. Ich gehe jetzt dann 30 Jahre mit dem Herrn. Ich habe 29,5 Jahre nie Papa zu meinem Vater im Himmel gesagt. Hast du das schon mal? Dein Vater im Himmel ist eine ganz vertraute Person und du darfst zu ihm kommen und sagen, hey Papa, mir geht's schlecht, ich möchte zu dir kommen, nimm mich in deinen Arm. Das ist dein Papa. Denk einmal darüber nach, wenn du das letzte Mal von Herzen zu deinem Vater im Himmel, er ist ein heiliger Gott ohne Zweifel, aber was steht hier? Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Wann hast du das letzte Mal aus ganzem Herzen gemacht? Ja, die Früchte des Geistes. Ihr kennt sie. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Er bewahrt dich. Ja, er wird dich vor Bösem beschützen. Das alles wird der Heilige Geist tun, wenn du ein Leben mit ihm lebst und noch viel mehr. Ja, wenn es jetzt in dir arbeitet über das eine oder andere oder kribbelt, dann lass es wirken. Es ist der Heilige Geist in dir. Und Jesus fragt damals wie heute, warum nehmt ihr nicht? Er fragt es die Ungläubigen, aber er fragt es auch jeden Christen, der beginnt auszutrocknen, warum auch immer. Und das, was er Pfingsten passiert ist, ist eben genau diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist. All diese Zusagen, die wir gerade angeschaut haben. Und diese Zusage, ein Strom zu werden für ihn. Und wisst ihr, es ist okay, wenn du ein Bächlein bist, wenn wir auch als Gemeinde ein Bächlein sind und alle zusammen, dann können wir schon was nass machen. Aber wir sollen ein Strom werden. Ströme aus uns sollen herausfließen. Und vielleicht die Älteren, die erinnern sich noch daran, dort, wo wir jetzt stehen, das war mal überschwemmt, weil Ströme in den Neckar hineingeflossen sind. Der hat alles überschwemmt. Wo unser Haus jetzt steht, da sind sie mit dem Boot gefahren. Unsere Nachbarin hat gemeint zum Neffen, geh da raus aus meinem Tulpenbeet. War alles überschwemmt. Dieser Neckar hat wirklich alles erstmal mitgerissen und alles befeuchtet. Und genau so, wir haben gerade diese Überschwemmungskatastrophen. Das ist vielleicht ein schlechtes Bild, aber diese Überschwemmungskatastrophen oder dieses Wasser geht überall hin. Und das ist vielleicht gar kein so schlechtes Bild. Genau so sollen wir auch sein. Diesen Durst der Menschen zu stillen mit diesem Strom, der aus dir und aus mir herausfließt. Und lass uns da nicht nur ein Bächlein sein, sondern lass es wirklich ein Strom werden. Und das können wir aber nur gemeinsam tun. Das können wir tun, indem wir zusammenstehen. Ich hatte es erwähnt in der Predigt, aber indem wir wirklich das wirken lassen in uns, was Gott möchte, diesen Strom fließen lassen, den Jesus Christus dir geben möchte, damit du zum Segen für alle wirst. Amen.